weiß nicht, ob man meine Klappe gehört hat. Hallo Philipp, wie ist es?
Hallo, ich habe sie nicht gehört, aber das alte Thema Klappe
Die
interessiert uns gar
Klappe.
nicht mehr, weil du ja so
Ja.
eine gute Postproduktion dir in den
Das
letzten
stimmt.
Jahren selbst aufgebaut hast und
Ja.
antrainiert hast. Deswegen stirbt das, ja, das Medium Klappe irgendwann wahrscheinlich aus.
Ja, das kann sein. Aber es
Weiß
hat
gar
sich so
nicht.
eingebürgert.
Ja, und wir
Das ist
kommen ja auch
irgendwie
vom
schön.
Film und das kennen ja alle, da läuft ohne die Klappe gar nichts. Deswegen ist das
Auf
einfach so,
jeden Fall.
ist auf jeden Fall einfach so drin. Ne? Schön, dich zu hören. Wie geht's dir?
Ganz gut, wie geht es dir?
Ganz gut. Ne, mir geht's super. Ich bin wirklich heute gesegnet worden mit einem Morgenreport, den ich mir gar nicht traue auszusprechen, aber es geht rucki-zucki und dann sitzen hier wieder nur die Krähen. Deswegen,
So, erzähl, erzähl.
deswegen kann ich schon sagen, ich habe heute Morgen gelüftet. Soll man ja tun, ab und an. Und ich liebe es ja. Es ist ja gerade schon wieder recht sommerlich, ne? Also ich weiß nicht. Also wir haben ja keinen Tropfen Regen gehabt. Überall war ja Gewitter, Überschwemmung und so weiter, selbst in Berlin. Aber ein paar Kilometer weiter südlich hier bei uns in der Niederlausitz ist es wieder knochentrocken. Das heißt, es hat schon so richtige Sommergefühle. Und dann finde ich es ganz toll, wenn man morgens um 7 irgendwie alle Fenster aufreißt. Das habe ich gemacht. Und auf einmal sehe ich, ich gucke aus dem Küchenfenster, sehe ich, wie einfach vor mir im Baum ein Pirol gelandet ist. Und zwar so
Ach,
richtig.
krass.
Also so wie eine Amsel oder keine Ahnung was. Und ich meine, der Vogel ist bei mir ja tatsächlich, ich sag mal, allgegenwärtig. Also in jedem Wäldchen und teilweise sogar in großen Parks und so singt er. Aber ihn mit bloßem Auge so zu sehen, wie man sonst, weiß ich nicht, Tauben oder Spatzen beobachtet, das passiert wirklich nicht häufig. Und ja, dann saß er da in dieser Esche und ich habe natürlich aufgeregt meinen ganzen Körper abgetastet, ob ich irgendwo mein Handy finde. Habe ich aber nicht und bin irgendwie, habe kurz überlegt, gucke ich jetzt, renne ich, verpasse ich den Vogel dann, weil ich mein Handy suche. Und dann habe ich entschieden, ich gucke ihn mir jetzt einfach noch kurz an. Hab das gemacht, hab das genossen, bin dann gegangen, hab mein Handy geholt und als ich gerade filmen wollte, ist er weggeflogen, was auch sehr schön
Ja.
aussah. Das
Ja.
heißt, niemand wird es je zu Gesicht bekommen, was ich heute Morgen erlebt habe um 7 Uhr und es ist nicht schlimm, weil es für immer
Genau.
in meinem Herzen ist. So.
Das macht es ja auch nicht weniger schön. Ich
Nein,
habe auch,
überhaupt nicht.
ja, es ist ja auch oft, so haben wir auch schon darüber geredet, dass wenn man sowas Besonderes erfährt und mitbekommt, ja, ich habe das auch, dann will man das natürlich festhalten, aber eigentlich sollte man ja die Situation oder diesen Moment genießen. Und das ist auch meistens der schönste Moment. Deshalb habe ich mir ja auch angewöhnt, morgens das Handy nicht dabei zu haben. Außer manchmal, wie zum Beispiel heute, hier die Überleitung zu meinem Morgenreport. Ich war spazieren mit den Hündchen und bin ganz aufgeregt hier um die Ecke durch den kleinen Stadtwald, so nenne ich ihn. Das ist so ein. So ein Wald kann man, doch, ein Waldgebiet, was zwischen zwei größeren Straßen liegt. Und dadurch gehe ich, um dann in den Park zu kommen, in den größeren Stadtwald. Und deshalb nenne ich es kleiner Stadtwald. Und gestern bin ich morgens spazieren gegangen und habe in der Tat einen Pirol gehört und dachte, ich konnte es nicht glauben. Also A, vielleicht alle, die hier den Podcast verfolgen, bis vor 2 Wochen hatte ich noch nie einen Pirol gehört. Habe ja mir das immer gewünscht, weil ich den Vogel ja abgesehen vom Aussehen auch so schön klanglich finde. Das ist ja wie so ein Urwaldgeräusch für mich. Und vor 2 Wochen bin ich unterwegs gewesen und habe ihn dann auch wirklich gehört. Das ist aber jetzt nochmal eine andere Geschichte. Und dann gestern im kleinen Stadtwald und war ganz aufgeregt, dass ich vor Ort noch mehrere Termine verschieben musste, weil ich dann da stand, und den Pirol gehört habe und natürlich nicht gesehen, aber gehört. Und das fand ich schon so toll. Und heute war ich natürlich wieder da, habe ihn nicht mehr gehört. Das heißt, vielleicht war er auch nur auf der Durchreise. Aber heute hatte ich mein Handy mit und bin dann weitergegangen und sehe dann am Weiher einen kleinen Buntspecht, den habe ich auch gepostet, sowas Süßes wie einen kleinen Buntspecht. Also, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Wirklich, ich bin spazieren gegangen, auf einmal hopste er vor mir und ich dachte, wie kann man so klein und fein aussehen? Wie ein Buntspecht, nur in klein. Und dann aber so ein bisschen, weißt du, wie so ein Bunt, aber nur noch gedrungener und so ein bisschen dicklicher und also sowas Süßes, es war unglaublich.
Ja, und auch noch nicht so ganz auf der Höhe, ne? Also so ein bisschen ja, so genau. Dieses, also die haben, also kleine Vögel haben ja einfach jetzt immer zu dieser Zeit, wo sie ausfliegen, fangen sie ja an, alles zu lernen, aber haben noch dieses kindliche Gesicht und das ist leider das Süßeste. Also
ja, also dieser Vogel war wirklich so süß und ich hatte ihn aufgenommen und hörte dann aber hinter mir meine Hunde kommen und habe dann aufgehört, ihn aufzunehmen, um die Hündchen an die Leine zu nehmen. Die haben den gar nicht gesehen, die Trottel, aber egal. Und auf einmal links von mir, also ganz kurz so ein Flattern und so, und dann sehe ich einen Mäusebussard wegfliegen.
Oh.
Und ja, ich hoffe, ich bin dann auch nochmal, habe nochmal so geguckt, aber ich hoffe nicht, dass er das Kleinste mitgenommen hat. Ich glaube aber leider, dass er da auf der Lauer saß, um das Spechtchen sich zu angeln. Aber vielleicht haben wir ihn auch verscheucht, das möchte ich glauben. Aber ich habe den Specht danach nicht mehr gesehen. Also
okay.
Das Jungtier.
Ja, das heißt aber auch nichts, weil die sind natürlich.
Heißt nichts, genau.
Heißt nichts, wollen wir mal jetzt nicht direkt traurig werden. Wir haben ja auch letztes Mal ausführlich über die Jungvogelphase gerade gesprochen, ne, dass sie jetzt sehr unbeholfen teilweise sind und diese ersten ein, zwei Tage sind gefährlich, ob jetzt wegen Katzen, Autos oder eben auch den natürlich hier vorkommenden Feinden wie Mäusebussard
oder Menschen, die sie mitnehmen oder was
auch
genau.
Immer. Gibt das viele hatten Möglichkeiten. Wir hatten wir gerade letztes Mal das Thema, das ist immer noch total aktuell. Es ist absolute Jungvogelzeit. Ich habe die ersten Stare gesehen, die sich in kleinen Schwärmen sammeln, wo ich schon dachte, hör mal Leute, guck mal in den Kalender. Also Herbst ist noch nicht, aber
jetzt noch nicht. Ja.
Ja, habe ich so schimpfend so am Feld gestanden und habe gesagt, könnt ihr mal in den Kalender, guck mal auf den Tacho, Freunde.
Ja.
Nee, aber das waren auch, also was heißt Schwärme, aber so 10, 15 und das sind ja auch nicht diese Riesenschwärme, die wir immer kennen und so, aber es zeigt eben an, es ist schon eine Phase im Vogeljahr für manche Arten vorbei, nämlich die erste Brut. So.
Mein
und da krieg ich ja schon wieder
Schwitzelippe
und Stress. Ja. Stress. Ich krieg Stress.
Ja. Ich krieg auch Stress. Ja.
Das Gute ist gerade bei den Staren, da die sind ja sehr auch so, die sind ja ganz wilde Brüter. Die haben ja, Männchen haben ja teilweise mehrere Weibchen. Und jetzt, ich habe zum Beispiel einen Nistkasten bei mir, da höre ich die Jungen raus, die müssten nächste Woche ausfliegen. Müssen auch echt viele sein. Also freue ich mich schon, dass vielleicht kriege ich es mit, hoffentlich. Also die Stare sind da nicht ganz so erste Brut, zweite Brut. Manchmal überlappt sich das auch. Also diese ganze Phase mit den Nestern und mit der Brut, die ist noch nicht vorbei. Aber ich wollte damit sagen, es ist krass, dass schon die erste Generation Next Generation 24 hier schon rumflattert. Also
es ist wirklich, es geht alles sehr schnell. Geht raus, genau. Meine Lieben.
Ja, geht raus und genießt es. Genau wie gewisse Gesänge sind einfach nicht mehr da und das vergisst man auch schnell, weil eben andere da sind. So, aber es ist tatsächlich so diese Hochphase von Gesang und Frühlingsgefühlen. Ich wage zu behaupten, dass sie gerade schon wieder zurückgeht. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie alle weg sind, aber dass sie zum Beispiel ruhiger sind. Ne? Also, zurück zum Pirol. Es ist Pirol o'clock, meine Lieben. Also wer jetzt ein Pirol sehen will, das ganze Jahr über dachte, ne,
der fliegt auch mal selber rum.
genau. Jetzt ist eine gute Zeit, wenn er bei euch vorkommt. Ich sag's nur, so wie du vor 2 Wochen hast du extra eine kleine Reise gemacht. Also jetzt nicht so weit, aber extra, du wusstest, da soll's einen geben. Guck ich mir mal an. Das wäre jetzt schon eine gute Zeit, weil der tatsächlich in ein paar Wochen dann auch schon wieder abhaut. Das muss ich so sagen, wie es ist. So.
Ja, und das kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und irgendwo hinzufahren oder wo man gehört hat. Also für mich war das wirklich eine wunderschöne Situation und ein wunderschönes Erlebnis. Das ist nicht weit von Köln und es hat jetzt auch nicht so lange gedauert, aber auf einmal steht man da in einer ganz anderen, ich möchte mal sagen, also die Umgebung war auch anders, war natürlich Feuchtauenwald sozusagen, aber wirklich dann diese Pirole zu hören, das war, ja, war ein ganz schönes Erlebnis, kann ich jedem nur ans Herz legen, sei es jetzt der Pirol oder ein anderer Vogel, den man gerne mal sehen oder hören möchte, sich auf die Reise zu machen.
Ja.
Das war toll.
Und selbst wenn man dann das Ziel, nenne ich es jetzt mal, was man Ziel der Begierde, was man vorher sich sozusagen überlegt hat, nicht trifft, dann wird man auf keinen Fall nach Hause fahren und denken, was war denn das für ein blöder Tag heute? Also niemals. Und also man wird ja andere Dinge erleben und sehen. Und was ich ganz schön fand, die Geschichte erzähle ich noch kurz und dann können wir auch gerne überleiten zu unserem Tagesvogel Part 2. Mir hat über Umwege jemand geschrieben, würde gerne mal einen Wiedehopp fotografieren und ich bin da ja immer vorsichtig, weil ich, ne, ihr kennt meine Meinung oder unsere. Es geht hier erstmal um den Vogel, ist eine seltene Art, der brütet irgendwie hier bei mir in der näheren Umgebung, das möchte ich auch bewahren. Deswegen bin ich da immer so, eigentlich nicht und so. Ich habe aber noch einen zweiten Standort, der ist ein bisschen besser meiner Meinung nach, da würde man ihn nicht so sehr stören. Und habe jetzt dieser Person zugesagt, liegt aber auch daran, es ist eine sehr junge Person. Und ich weiß, wie es ist in dem Alter, wenn man da so Bock hat auf diese Vögel. Ich war selber mal in dem Alter und fand das, ne? Dann brauchst du, oder es ist eigentlich gut, jemanden zu haben, der etwas älter ist, erfahrener und der einem dann was zeigt. So, ja. Da habe ich über nachgedacht. Ich habe gedacht, wie wäre das wenn gewesen damals, als du in dem Alter warst? Deswegen habe ich jetzt gesagt, ausnahmsweise machen wir das mal unter folgenden Bedingungen und so weiter. Hab damit auch total das gute Gewissen. Alles in Ordnung. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, als ich dann meinte, ja, wir haben aber keine Garantie auf ein gutes Foto und überhaupt und dies und was, dann hat er geschrieben, das ist egal, mir geht es eigentlich um das Gesamterlebnis und ich würde ihn auch einfach gerne mal sehen. So. Und das fand ich dann schön. Das ist eine gute Einstellung. So. Ja, wenn man dann merkt, das ist nichts, das wird hier heute nichts, dann ist es eben so. Dann hat man eben kein Foto, aber man hat bestimmt einen Moment, den man nie vergessen wird.
Absolut. Und man hat ja auch mit jemanden kennengelernt, der die Leidenschaft und die Liebe zu den Vögeln teilt. Und das ist ja auch immer schön. Deswegen, ja. So, jetzt der Übergang zu unserem tollen Ortolan. Wir sind ja jetzt in der zweiten Folge. Die erste Folge haben wir, glaube ich, bis Richtung Frankreich durchgesprochen. Und jetzt geht es weiter. Wir haben über unseren Film geredet, über deinen ersten Film, der, ich glaube, 2015 gedreht wurde, in Deutschland und in Frankreich gesprochen, den es auch immer noch im Internet zu sehen gibt, ich glaube sogar auf der ARD-Mediathek. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diesen Dreh. Das war gar kein so langer Dreh. Ich glaube, wir waren nur 6 Tage in Frankreich, aber er ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eine sehr schöne Unterkunft hatten, wo wir als Team gelebt haben. Und es war wirklich ganz außergewöhnlich schön. Ich habe auch immer versucht, dieses Haus wieder irgendwie ausfindig zu machen, aber es wurde kurz nach unserer Reise verkauft. Deswegen ging das nicht mehr. Aber das ist ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich auch, dass wir tolle Protagonisten mit an Bord hatten. Petra Bernardi war mit und Willi Schuppert waren mit. Und deswegen hatten wir eine richtig schöne Zeit und auch eine sehr aufregende Zeit, wo wir dann wieder bei dem Thema Ortolan wären. Denn wir haben ja...
Ja, wobei wir eigentlich...
Ja, ja, denn wir haben ja vor Ort vor allen Dingen die Wilderei filmen wollen.
Ne? Genau. Das Thema Wilderei, da sprechen wir gleich drüber, warum dieses Haus aber so schön war. Das würde ich gerne noch mal kurz erklären, weil es hat auch was damit zu tun, wo der Ortolan sich im Herbst, das war September, auf dem Herbstzug aufhält. Und zwar ist das, diese Region, in der der Ortolan gefangen wird, gewildert wird, das ist eine Region, die heißt Landes geschrieben. Die Stadt, Kleinstadt in der Nähe heißt Dax. Das ist, glaube ich, eine Stunde von ungefähr Bordeaux entfernt. Ich weiß nicht genau, Richtung Atlantik. Und mehr oder weniger am Fuße der Pyrenäen. Und das sage ich jetzt so, am Fuße der Pyrenäen, weil das für die Biologie des Vogels wichtig ist. Der nämlich als einer der wenigen Vögel, Singvögel, aber vor allem als einzige Ammer, in der Lage ist, sich Vorräte anzufressen. Und das macht er, bevor er diese hohen Berge überfliegen muss, noch einmal richtig schön traditionell, wo, wenn nicht in Frankreich, in dieser Region. Und das haben eben sich die Vogelfänger zu eigen gemacht, schon vor Jahrhunderten übrigens. Also bei Wilderei denkt man ja auch oft irgendwie eher an so riesige, große Tiere, Fallen und so weiter. Aber nein, die Singvogeljagd ist ein Riesenthema, heute noch in vielen Regionen, auch in Norditalien und so weiter, haben wir auch schon oft drüber geredet. Dort tatsächlich schon immer spezialisiert und kulturell begründet auf den Ortolan. So. Und haben wir denn schon erzählt, dass der sich selber Fett frisst? Er mästet sich sozusagen selbst. Er hat Reserven, die dann mehr oder weniger fett werden. Und das macht ihn attraktiv als Delikatesse. Ja. So. Das nochmal als Grund, warum Frankreich und nicht Spanien oder so. Genau. Man muss dazu sagen, es ist illegal und das macht es wahrscheinlich nochmal vielleicht sogar heutzutage interessanter. Und unser Filmplot, und würde ich einmal ganz kurz den Bogen spannen, war ja, wir gucken uns an, wie lebt der Vogel, dieser seltene Vogel in Deutschland, in dem Fall in Niedersachsen, im Wendland, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, wieso ist er so selten? Verstehen wir, und dann merken wir aber, oh, der hat noch ein ganz anderes Problem. Und zwar diese Wilderei, und das gucken wir uns mal an mit Leuten, die gegen diese Wilderei vorgehen. Und deswegen waren wir in Frankreich. Was wir aber nicht gedacht hätten, und da, das kannst du gleich gerne mal erzählen, das würde mich interessieren, wie du das erlebt hast, dass wir tatsächlich einen Koch treffen, der uns das zeigt, obwohl es illegal ist, oder?
Ja, kann man doch so sagen. Ja, also ich denke, also der Hauptgrund dieses Drehs und das Ziel von uns in Frankreich war eigentlich, dass wir eine Fangstelle finden. Das heißt also, dass wir mit dem Komitee auf die Jagd gehen nach Wilderern und dass wir vielleicht sogar eine Station finden würden, wo die Ortolane, die nämlich als Lockvögel gehalten werden, die werden dann sozusagen in kleine Käfige gesperrt, singen und sind dann attraktiv für die anderen Ortolane, die beim Zug sind, die dann landen und denken, ah, hier gibt's was zu essen, und so werden dann die Ortolane gefangen. Und das war so unser Hauptziel. Und ich weiß noch, dass wir dahin geflogen sind. Das Komitee hatte uns schon gesagt, natürlich hat das abgenommen, die Fangstellen sind sehr versteckt, natürlich, weil es illegal ist. Aber wir hatten eben diesen Wunsch und haben das erhofft. Und ich weiß noch, vielleicht einfach von der Chronologie her, dass das Hauptziel erstmal war, mit der Petra so eine Fangstelle zusammen zu finden, die ja auch davor noch nie in Frankreich war und das noch nie gesehen hatte. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ich lasse dich einfach ausreden.
Nee, finde ich gut, ich habe nur Angst, weil eben warst du weg, deshalb frage ich.
Okay, ich mache einfach ab und zu Grunzgeräusche.
Mach mal ein Grunzgeräusch hier und da. So kam es dann, dass wir vor Ort waren mit dem Axel, haben versucht, eben Orte ausfindig zu machen mit den Komitee-Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort natürlich gesucht haben und auch gefunden haben am Ende. Und sind dann, und das ist vielleicht das Wichtigste gewesen, an einem sehr frühen Morgen, ich glaube, es war 3 Uhr oder 4 Uhr, dass wir aufgebrochen sind, zu einer Fangstelle gefahren. Und diesen Moment muss ich kurz erzählen, Philipp, weil leider kriege ich immer noch Lachkrämpfe, wenn ich daran denke. Wir waren mega aufgeregt, weil wir wussten, die Wilderer sind auch nicht gerade friedlich. Ohne. Die haben dem Komitee schon die Autos kaputt gehauen. Die haben auch ein, zwei Mal auf den Kopf bekommen und ein blaues Auge etc. Also wirklich, da gab es so ein paar Auseinandersetzungen, handgreiflich, und wir waren nervös. So, und ich weiß noch, wie wir alle, es war stockdunkel natürlich, mitten in der Nacht in den Wagen rein, und ich bin gefahren Und zwar dem Komitee, weißt du das noch? Und dem Komitee hinterher, total müde natürlich, es war mitten in der Nacht, alle ganz ruhig, niemand hat was gesagt, wir im Wagen, hinter dem anderen Wagen her und sind mindestens 30 bis 40 Minuten Auto gefahren. Und in dieser Zeit, auch durch so kleine Dörfer, sind wir dreimal geblitzt worden, Philipp. Dreimal. Auf dieser Fahrt, dreimal. Und ich weiß noch, das erste Mal sind alle so hochgeschreckt. Scheiße, da hieß es noch so, scheiße, wir sind geblitzt worden. Und dann ging es weiter. Beim zweiten Mal sind wir auch wieder so, und da merkte man schon, okay, da mussten wir ein bisschen lachen, der eine schon so, oh nee. Und dann beim dritten Mal war es leider zu Ende. Also es war, ich weiß nicht, 4 Uhr in der Früh, wir waren mega, und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich so weil was ist das? Wie kann man dreimal geblitzt werden?
Ja,
aber
ja,
ich bin denen auch hinterher, die sind so gerast, ich weiß gar nicht, ich musste eben Gas geben, es war einfach. Naja, auf jeden Fall.
Vor allem ist man in so einer, man ist in so einer Blase und denkt wirklich an alles Mögliche, ist extrem aufgeregt, aber denkt nun wirklich nicht an irgendwie sowas und wahrscheinlich war da 30 und wir waren jetzt nicht 100.
Ne? Nein, würde ich auch nie machen, aber es war... Es war eben stockfinster und wir mussten eben diesem Auto hinterher und niemand hat, weißt du, auf uns geachtet. Wir waren so, es war auf jeden Fall, kamen wir dann an nach 30, 40 Minuten und ich weiß noch, dass dann auf einmal das Komitee gesagt hat, so, es können nicht alle mit, das ist zu gefährlich. Wir müssen ein, zwei Leute am Auto halten, die hier auch schnell wegfahren können, wenn was passiert, wenn wir irgendwie... wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt oder die Polizei anrufen, wie auch immer. Und dann sind wir losgelaufen und ich glaube, es waren am Ende der Axel, die Petra, der Nikolai, das war der Kameramann, der Andreas, der den Ton gemacht hat und ich. Und du bist beim Auto geblieben und warst enttäuscht, was ich auch total nachvollziehen konnte. Aber ich glaube, es war dann auch okay, oder?
Klar, das kann man... Ja, ich war aber enttäuscht, aber ich war auch, glaube ich, ganz froh, die Verantwortung abzugeben, weil das ist so ein Schlüsselmoment für den Film auch gewesen. So, und wenn wir das, wenn das irgendwie verkackt worden wäre, weil ich die Regie in den Sand gesetzt hätte, wie auch immer, ich war ja auch noch recht jung, dann wäre ich, glaube ich, das wäre mir noch unangenehmer gewesen, als dann da irgendwie da, also vor allem, weil ich darum hätte kämpfen müssen, dabei zu sein. Das passt schon. Ich habe es überwunden. So,
ja, und dann dieser Moment, ich glaube auch, du hast es überwunden und ich weiß gar nicht, wie lange wir weg waren. Ich glaube, eine Stunde oder so, nicht so lange, ne? Und ich weiß noch, wie wir dann losgegangen sind und ich habe ja in meiner Karriere als Filmemacherin viele so investigative Geschichten gemacht, aber das war schon ein interessanter Moment, weil wir durch diese Natur erstmal zu dieser Fangstelle mussten und dieser Weg dahin, es wurde dann langsam hell. Das war schon super aufregend. Und dann irgendwann kamen wir an die Fangstelle, die war total professionell, mit einem Zaun drumherum, abgeriegelt.
Mit Elektro sogar.
Genau, Elektrozaun, abgeriegelt. Ich glaube, Elektro war aber nicht an, sodass wir dann drunten, unten durch irgendwie da rein konnten. Und dann, vielleicht guckt ihr euch den Film an, ich kann es jetzt nicht alles so beschreiben, aber es war wirklich super professionell, die Käfige sehr professionell an den Ecken aufgestellt, wo dann die Lockvögel drin saßen und unten überall die Fallen, wo dann Mais hingelegt wurde, eben auch als Lockmittel. Wir waren, ich glaube, 10 Minuten da, haben gedreht. Es gab keine Vögel, die gefangen wurden gerade. Entweder waren die schon entnommen worden oder wir waren eben zu früh am Morgen da. Deshalb konnte jetzt kein Vogel entlassen werden, aber natürlich konnte die Fangstelle gemeldet werden. Und das war für uns, weiß ich noch, ein Riesenerfolg für den Film, dass wir das hatten. Ich weiß noch, dass du und ich, wir haben uns mega gefreut, dass wir das hatten und auch nichts passiert ist, weil wir wurden auch nicht von den Wilderern gefunden.
Das ist richtig.
Ne? Und danach sind wir, weiß ich noch, ganz genau losgefahren und haben erstmal leckere Croissants gegessen an der Ecke bei so einer Bäckerei. Also ich kann mich noch
schön
genau daran erinnern. Also es war ein sehr aufregendes,
ja.
Ein sehr super aufregender Moment und sehr wichtig für den Film und für uns auch wichtig, dass wir mit eigenen Augen gesehen haben, oh mein Gott, das ist, da ist sehr viel Geld hinter. Also diese Wilderei ist kein Hobby, sondern da geben Menschen sehr viel Geld für diese Vögel aus, ne?
Ja, das ist ein Netzwerk, was über Jahrhunderte auch wahrscheinlich funktioniert. Also uns wurde auch erzählt, dass das der Sohn dann übernimmt und so, weil er dann wiederum die Leute findet, weil du kannst dich damit ja auch nicht auf den Wochenmarkt stellen und irgendwie irgendwelche neuen Märkte erschließen. Deswegen ist das alles sehr geheim, aber mit sehr viel Geld dahinter. Und falls ihr euch fragt, warum wir die Lockvögel nicht freigelassen haben, Das macht man nicht, da wurden Fotos gemacht und ich glaube, das hat was, womit hatte das noch zu tun?
Mit Beweislast.
Beweis, also, ne? Beweis, genau. Beweise. Weil dann übergibt man diesen Ort, diese Beweise an die Gendarmerie und die übernimmt dann. Andersrum funktioniert es eben nicht, so.
Ja, und das Problem vielleicht einfach als Hintergrund, und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es noch so, 2017 hat dann nochmal der Umweltminister sich ausgesprochen gegen die Wilderei dieser Vögel. Das hat das nochmals ein bisschen, also hat den Vögeln nochmals geholfen, aber als wir da waren, 2015, weiß ich noch, da gab es durchaus Wilderer, die sozusagen belangt werden konnten, aber die Strafen waren einfach viel zu mild.
Ja.
Und das war eben ein Problem, deshalb haben die gesagt, ach komm, ich zahle da 100 Euro und dann kriege ich für den nächsten Vogel wieder 500. Und das war so ein bisschen das Problem. Aber das führt uns auch zu dem nächsten Thema, nämlich zu dem Koch. Den du angesprochen hast. Und das war ja unser zweiter großer Moment in diesem Film.
Ja,
und vielleicht willst du den erzählen. Ich habe, sage ich dir vorab, einen Auszug aus dem Film, den ich gleich abspielen möchte, nämlich den Koch, wie er erklärt, wie die Vögel gefangen und wie er sie isst und zubereitet.
Okay,
wie lange
du hast
er das
mit
macht.
Dem mit dem Overvoice, dass wir das auch
genau.
alle verstehen, ja?
Genau.
Ja. Also der Koch Jean-Jacques Gelée, ich habe vergessen, wie er heißt. Jean Cousier, ich sage jetzt
ich
einfach mal Jean-Jacques.
Nicht mehr. Ja.
Jean-Jacques Gelée aus einem kleinen, wirklich sehr kleinen, winzigen Ort betreibt er ein Hotel auch, glaube ich, mit sehr vielen Sternen. Ich habe auch vergessen, wie viel und diese Sterne, ich kenne mich nicht aus. Jedenfalls
es waren zwei Sterne, soweit ich weiß.
Ah, Michelin-Sterne ist ja nochmal was anderes als irgendwie Hotelsterne. Jedenfalls ist er dafür bekannt, was heißt bekannt, aber unsere Stringerin und das Komitee und irgendwie haben wir vor Ort herausgefunden, dass dieser Typ auf jeden Fall mit Ortolanen in Verbindung steht. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
Nee, nicht vor Ort. Also wir wussten schon in Deutschland, dass er in Verbindung dazu steht. Wir hatten Recherche betrieben.
Genau. Ja,
wir haben ja auch nach einem Dreh gefragt. Wir haben sogar gesagt, dass wir uns sehr interessieren für das Thema.
Genau.
Genau. Aber mehr wusste er nicht.
Genau, okay, ich hatte vergessen, ob wir das vor Ort rausbekommen haben, aber jetzt ist es wieder da. Wir haben sozusagen eine ganz normale offizielle Interviewanfrage gemacht zu diesem Thema. So, ne? Also auch als Kulturgut, was es ja nun mal ist.
Ja.
Und dann waren wir dort und haben auch diese Reportage, wir haben dort gedreht, wir haben dieses Hotel und so weiter und es hat einen riesigen Garten, wo eigener Wein, eigene Feigen, also schön, ein schöner
Super
Ort
schön.
Auf jeden Fall, angepflanzt werden. Und da haben wir gedreht und haben uns sind so ein bisschen warm geworden mit dem, was ja wichtig ist für solche Interviews, die so ein bisschen investigativer sind. Und dann führte er uns in einen Obstgarten, Stichwort Gartenammer, ist da auch nochmal mir klar geworden, wie der Ortolan früher hieß. Also so eine Art Streuobstwiese mit alten Obstbäumen. Und dort auf dem Boden lagen so historische Fallen mit Körnern, solche, wie wir sie auch an dieser Fangstelle hatten.
Ja.
Und ein Korb, so ein ganz flacher Käfig, wo der Vogel gerade mal vielleicht drin stehen könnte, aufrecht. Und der hatte unten Draht und oben Draht, wie so eine Aufbewahrungsbox für lebende Vögel, was es auch ist, wie sich dann herausstellte. Und dort in diesem Obstgarten hat dann der Koch frei von der Leber das Interview mit uns geführt und seine Leidenschaft für den Ortolan nicht wie wir sie teilen als Vogel, sondern als Delikatesse uns offenbart.
Ja, ja. Und jetzt spiele ich es mal kurz ab, weil genau da ja. sind wir jetzt.
Genau, oui.
J'ai goûté mon premier ortolan, je vais 10 ans.
Ich war 10 Jahre alt, als ich meinen ersten Ortolan probiert habe. Und dieses Erlebnis hat mein Interesse geweckt, Koch zu werden. Es war eine Offenbarung. Ich sagte, dieses Gericht ist fantastisch. Und um den Vogel zu fangen, braucht man einen guten Sänger. Einen Ortolan aus dem Vorjahr. Wenn er dann seine Artgenossen hat, singt er. Der Ortolan ist sehr misstrauisch. Er wird erst auf den Pinien landen. Sehr hoch. Er landet da und schaut herum. Dann landet er auf einem Obstbaum, Schritt 2. Wir legen kleine tote Zweige auf den Boden, Eiche oder Sonnenblume. Und dann, der letzte Schritt, da landet er auf dem Boden, wo wir die Samen hingelegt haben. Hier, wir haben hier Gerste hingelegt. Und dann kommt er und läuft, also er tritt hier auf den Draht und die Falle schnappt zu. Das war's.
Voilà, tout simplement. C'est extrêmement simple et.
Es ist total simpel und wir jagen, also wir jagten den Ortolan mit der gleichen Methode wie vor 700 Jahren. Es hat sich nichts geändert.
Rien n'a changé.
Er holt gerade einen Käfig, wo wir die Ortolane halten, um sie zu mästen. Um das zu erklären.
Ja, man hört da schon so ein bisschen, dass er sich irgendwie immer in der Zeit versprochen hat. Ne? Wir merkten auch beim Dreh in diesem Moment, alles klar, der macht das immer noch. Ja, weil, genau. weil er dann auch auf einmal diesen Jungen da hatte, der diese Käfige brachte, wo er meinte, das ist der jüngste Fänger, den wir haben. Weißt du das noch?
Er war so, ja, natürlich weiß ich das. Und er hat sich so in Rage geredet. Es war so ein richtig alter Gockel. Und man merkte, der findet es total geil, dass wir an diesem Thema Interesse haben und dass er dazu so eine große Geschichte hat. Also das ist, glaube ich, das merkte man total im Interview. Und das haben wir auch, du hast das Interview dann auch dahingehend geführt. Also das ist dann einfach auch ihm noch mehr Honig ums Maul geschmiert. Mhm. Genau, und dann hat so ein Gehilfe von ihm, wo er so völlig, hätte er gar nicht machen müssen, aber wo er dann sagte, das hier ist der jüngste Ortolanjäger, den wir noch hier haben und so. Mhm. Ich meine, der Typ hat dann irgendwie Sachen erzählt, wo er wirklich auch einfach den Mund hätte halten können, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Und ganz kurz, bevor wir dann zur nächsten Szene gehen, möchte ich nochmal diesen Käfig beschreiben, den er da holt, beziehungsweise erklären, wofür der ist, weil ich glaube, das kommt jetzt nicht mehr im Interview. Das Interview ist durch, ne?
Es geht weiter. Also er sagt.
Ach so, jetzt, Entschuldigung. Okay.
Es ist durch. Ich werde das jetzt nicht mal abspielen.
Okay.
Dann kann ich das.
Ich würde das einfach kurz zusammenfassen. Ja. Ich glaube, er sagt noch, dass der Ortolan der einzige Vogel ist, der sich selber mästet.
Ja.
Und in diesem engen Käfig werden sie im Dunkeln gehalten, die Vögel. Und der hat unten auch Draht, damit die Scheiße da durchgeht. Und dann kriegen sie ganz viel Gerste wahrscheinlich oder Getreide. Und dann die letzten Tage vor ihrem Tod nichts mehr, damit er sich ausscheißt. Weil man den Vogel als Ganzes isst mit Knochen und Gedärmen. So, guten Appetit, meine Lieben.
Es ist so, wie es ist. Es ist, wie es ist. Man legt sich ein Tuch über den Kopf und dann wird der ganze Vogel mit allem drum und dran gegessen. So sieht's aus.
Ja. Also er ist vorher gerupft, aber mit allem drum und dran und durch dieses Fett. Also er wächst auf seine doppelte Größe heran durch dieses Fett, von dem wir gerade gesprochen haben. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so ausführen muss, aber wir müssen jetzt alle durch, um zu sehen, was wir unserer Umwelt antun. Durch dieses Fett ist das Essen dieses heißen, fettigen Vogels so schwierig und so eklig, dass es die Tradition gibt, die du gerade erwähnt hast, sich ein Tuch über den Kopf zu legen, wenn man in feiner Runde am Tisch sitzt und dann schlürft man das so vor sich hin. Frohes Neues. Also wirklich.
Also wirklich, genau. Ja, also ich war, um nochmal auf dieses Interview, wurde immer nervöser, als er da gesprochen hat, weil ich immer mehr merkte, alles klar, hier kann man noch mehr rausholen als das, was wir ja eigentlich vorhatten. Wir dachten, das war's. Er fährt uns rum, ja. Er erzählt uns davon, er zeigt uns die Alten, weil er war ein klarer Befürworter für die Wilderei von Otto Lahn. Deshalb sind wir zu ihm. Wir wussten, dass er ein Befürworter ist. Aber natürlich dachten wir, er würde sich an die, ich sag mal, an die Regeln sozusagen halten. Aber in dem Moment dachte ich, alles klar, den kriegt man vielleicht noch weiter. Und genauso kam es dann. Wir sind ihm dann hinterher. Er war also wirklich in der im Redefluss. Er wollte angeben. Er wollte uns kleinen Journalistinnen zeigen, was los ist. Und das haben wir natürlich alles mitgenommen, sind dann rein und auf einmal erschien er aus der Küche mit einem toten Otto Lahn in der Hand, der schon halb gerupft war. Und ich weiß noch, dass du und ich uns angeguckt haben und es nicht glauben konnten, ne?
Ja, vor allem hat er dann angefangen, vor unseren Augen noch den Kopf zu rupfen und wir so...
Nee, er hat so geredet schon, mit uns und dabei einfach erzählt und den in so eine kleine Tasse gelegt und... das war wirklich ein krasser Moment, auch für die Petra natürlich, die damit auch nicht gerechnet hat. Ich weiß noch, dass der Nikolai das sehr gut gemacht hat, der Kameramann. Wir durften natürlich eigentlich nicht drehen, aber die Kamera war an. Und dann haben wir ihn doch noch überzeugt, dass wir drehen dürfen. Weißt du das alles noch? Es war wirklich,
ja, klar weiß ich
das. Es war echt krass, dass der dann auf einmal, nein. Also man musste ihm nur schmeicheln und dann ging das alles irgendwie.
Genau, das war eine allumfassend krasse Situation. Wir haben auch in unserem Buch die Bilder, die eigentlich kaum zu ertragen sind, aber durch den Nikolai, unseren Kameramann, auf irgendeine Art und Weise dann auf eine besondere Ästhetik gehoben, auf eine ästhetische Ebene gehoben wurden, haben wir auch veröffentlicht. Schaut euch das mal an. Es ist auf jeden Fall krass. Diese Bilder werden wir nie vergessen. Ja. Und diese Szene dort in diesem Hinterzimmer, hinter der Küche, werde ich auch nie vergessen. Und so schlimm das auch alles ist, ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wir tun das hier für den Vogel, damit die Leute das sehen. Und letztlich ist es ja auch so. Und dann haben wir bitte?
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich möchte da auch ansetzen, weil ich glaube persönlich, der Film kam ja 2016 raus.
Ja.
Oder 15, 16 und 2017 ist dann auch viel passiert. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Runde gemacht hat.
Na klar, auf jeden Fall. Das und damit leite ich jetzt eigentlich auch über, ich will eigentlich noch erzählen, wir haben dann natürlich Petra noch dazu geholt, die den Koch konfrontiert hat, mit ihm geredet hat. Das heißt, wir haben unsere Biologin nochmal dazu geholt, die dann erklärt oder fragt, wie kann das eigentlich sein? Letzten Endes ist der Koch der Meinung, dass das wirklich nicht schlimm ist, so ein paar Vögel zu klauen. Das sei sozusagen Gott gegeben und unser Recht, egal wie stark die Zahlen zurückgehen in Mitteleuropa. Und dass das natürlich Quatsch ist, müssen wir nicht erklären. So, das heißt, diese Konfrontation gab es noch, das war für unsere Biologin natürlich auch krass, hat aber den Film zugemacht, rund gemacht, mehr oder weniger. Und ja, was du gerade sagst, ist super wichtig, dass danach, nach dem Film, das Ganze natürlich noch öffentlicher war und dass relativ zügig das Komitee gegen den Vogelmord, mit dem wir ja dort waren, gar nicht mehr hingefahren ist, weil sie gesagt haben, die Wilderei ist so gut wie verschwunden. Und das ist jetzt nicht der Verdienst von unserem Film, aber ich möchte an dieser Stelle einen riesen Dank aussprechen dem Komitee gegen den Vogelmord. Denn wenn die diese super aufwendige Arbeit für so einen kleinen Vogel, eine Vogelart, ganz explizit nicht gemacht hätten, würde das heute noch so gehen. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich auch.
Und das ist eben was Besonderes an diesen Otto Lahn-Einsätzen, weil das Komitee geht immer gegen Wilderei vor. Die sind im Libanon auf den Zugrouten, die Ostrouten, der Störche, der Schreiadler und so weiter. Die sind auf Malta, auf den ganzen Mittelmeerinseln, wo gewildert wird, wo geschossen wird. Da wird aber wahllos geschossen. Da sind tote Wachteln und Pirole und Bienenfresser und so weiter. In diesem Fall ist es wirklich ein konkreter Vogel. Man rettet nur ganz, ganz wenige Und trotzdem sind die jedes Jahr dran geblieben und es war jedes Jahr gefährlich und hat am Ende dazu geführt, dass diese Wilderei dort extrem abgenommen hat, weil sie eben auch mit der Polizei gut zusammengearbeitet haben und weil sie das über Jahre gemacht haben und nicht aufgegeben haben. Und das ist eigentlich die schönste Botschaft, die aus diesem Film hervorgeht, die aber auch einfach aus dieser Arbeit hervorgeht. Wenn du etwas tust aus Liebe und aus Schutz für eine Vogelart und wenn du dranbleibst, dann kannst du etwas bewirken und das macht sich in diesem Fall konkret auf den Ortolan und seine Populationszahlen natürlich bemerkbar. Was im Brutgebiet passiert ist, steht auf einem anderen Blatt, aber eine riesige Gefahr ist schon mal eingedämmt. So.
Ja. Und ich weiß auch noch, wie wir ein Interview mit dem Willi Schuppert gemacht haben. Das war ja ein Freiwilliger, der auch fürs Komitee arbeitet in Deutschland, aber auch in Frankreich bei dem Camp, wie emotional er war. Und es ist wirklich schön zu sehen, was da für eine Liebe. Und ich meine, die begeben sich ja auch wirklich da in schwierige und gefährliche Situationen. Ja. Das hat mich sehr gerührt.
Ja, wie total. Das hat mal wieder gezeigt, auch wenn der Arsch ab ist und die Welt ist echt teilweise sehr, sehr brutal und sehr schwierig, auf der anderen Seite stehen auch immer Menschen, die ganz, ganz tolle Menschen sind, die ein großes Herz haben und die sich aufopfern für diese Vögel. Und das ist einfach so ein beruhigendes Zeichen in einer Zeit, wo so viel irgendwie, wo es den Vögeln und der Natur so schwer gemacht wird. Und das bringt dieser Film, glaube ich, auch rüber. Und da können wir stolz drauf sein. Und ich kann nur allen nochmal empfehlen, guckt ihn euch an. Er ist in der ARD-Mediathek. Singvögel als Delikatesse, Kampf um die letzten Ortolane. Es ist eine interessante Reportage über ein Phänomen, was so in Europa, glaube ich, nicht existiert, nochmal. Genau.
Nee, denke ich auch nicht. Ja, nicht mehr. Ja, nicht mehr.
Und spendet Geld an das Komitee gegen den Vogelmord. Das haben wir schon oft gesagt, aber ich habe schon öfter zum Beispiel Geburtstag gefeiert und gesagt, ich will kein Geschenk, ich möchte, dass ihr spendet. Wenn ihr mal keine Idee habt für Geschenke oder so, das ist ein Verein, befasst euch damit, eine Organisation, die tun wirklich Dinge, die ganz konkret da ankommen, nämlich bei den Vögeln. Also sie retten Vögel und das in so einem, in einer Art und Weise, dass es tatsächlich, dass die Wilderei an manchen Orten wirklich besser wird. Und ja, das
absolut, an fast allen Orten, wo die sind. Also in Norditalien waren sie ja früher auch und müssen nicht mehr, weil die Polizei das übernommen
hat.
Es ist wirklich, die machen wirklich eine super Arbeit und übrigens nicht nur für Vögel. Also sie machen Wildtiere im Allgemeinen. Ich habe die kennengelernt 2010 bei einem Film, der hieß Der Haustierwahn.
Ja.
Da ging es sehr viel um Reptilien. Da sind die auch total vernetzt. Also sie sind wirklich, ist wirklich eine ganz tolle Organisation.
Ja. So, das dazu. So. Vielen Dank. Und ja, ich habe übrigens den Orti heute Morgen wieder singen hören in Vorbereitung auf diese Folge und habe mir gedacht, mein kleiner, feiner Ortolan, ich wünsche dir so sehr, dass du jetzt hier in diesem Getreidefeld, am Rande dieses Getreidefeldes, mit deiner kleinen Familie eine gute Zeit hast, 5 bis 6 Junge großziehst im besten Falle in deinem Bodennest, dass kein Sturzregen kommt, der im Klimawandel auch immer stärker wird. Es war gerade wieder Hochwasser im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Ach,
hier ist auch. Hier ist auch total
Hochwasser. Die Erde ist trocken. Es ist echt, es sind keine leichten Zeiten für diese Vögel. Und ich wünsche dir, lieber kleiner Orti, dass du irgendwie demnächst mit deiner Family nach Frankreich fliegst und sicher nach Westafrika kommst und im nächsten Jahr zurück. Das
schließe ich mich an.
Habe ich mir heute Morgen gewünscht. Und ich habe mich aber auch gefreut, dass er singt. 2 Männchen haben gesungen heute Morgen. Ja.
Ach man, die Süßesten. Ja, die Schönsten. Ja, ich habe mich auch, ich freue mich immer noch so sehr, dass der so nah bei dir ist. Das ist wirklich sehr rührend, muss ich sagen.
Ja, ich mich auch. Mhm. Aber auf der Rückseite seiner Eichen wurde Glyphosat gespritzt. Dort wurde Mais angepflanzt. Also zum Glück jetzt schon vor ein paar Wochen, da war noch kein Nest. Aber dieser Acker ist für jegliches Leben hinüber. Also, Da passiert nichts mehr dieses Jahr.
Und
gar nichts.
Ja, und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, Philipp, weil ich weiß, dass wir letzte Folge gesagt haben, wir werden auch über die Landwirtschaft die Probleme da nochmal, aber ich glaube, wir haben das auch angerissen, wir haben nur diese Folge jetzt gar nicht mehr drüber geredet. Aber ich denke, die Wilderei ist ein Riesenproblem. Noch größeres Problem ist die Landwirtschaft, wie sie überall getätigt wird in ganz Europa.
Dazu mal, die Wilderei ist was sehr Konkretes. Mensch fängt Vogel und isst ihn auf. So. Aber wenn ein Acker mit Glyphosat oder anderen Giften gespritzt wird, was da alles an Biomasse stirbt, an Insekten, das ist eben nicht so konkret. Das geht nicht so in die Köpfe der Menschen rein. Deswegen dürfen wir nicht müde werden, darüber zu sprechen, dass das aber auch zur Folge hat, dass es überhaupt keine Rückzugsorte mehr gibt. Also keine Streifen. Es gibt gar keine Streifen mehr. Also ab und an gibt es diese Blühstreifen und so weiter. Alles gut und schön, ist ein Anfang. Aber ich bin heute wieder durch die Landschaft gegangen. Die Äcker gehen bis an den Feldweg heran. Die Maschinen werden immer größer. Es gibt einfach keinen Raum für wildlebende Tiere. Seien das Schmetterlinge oder Grashüpfer oder Ortolane. Und das müssen wir einfach immer und immer wieder betonen. Wenn es anderswo so wäre, wenn irgendwie drei Felder weiter eine Brache wäre mit viel Kamille oder mit Disteln und so weiter. Das ist aber nicht. Es ist nicht. Dann würde ich ja noch sagen, ist ein Kompromiss, können wir drüber reden, dann mach hier doch dein Glyphosat drauf. Wäre ich sogar dabei, ehrlich. Aber ist nicht. Es ist einfach nirgendwo mehr so. Hier bei mir jedenfalls. Ich spreche über meine Umgebung.
Ich glaube, das kann man im Allgemeinen sagen. Und es geht sogar so weit, dass man sagt, nicht nur für die Landwirtschaft, also für die wirtschaftliche Seite, sondern auch im Park oder hier im Stadtwald etc. Es gibt keinen Grund, die Wiesen im Mai, ich weiß nicht, zweimal zu mähen. Warum nicht stehen lassen? Warum nicht die Blüten und die Blumen sprießen lassen, dass die Insekten was davon haben und die Schmetterlinge etc.? Das sind alles Sachen, die sind natürlich oftmals, weiß man sie nicht oder viele wissen sie einfach nicht, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Aber auch in der Stadt, es ist also, wie du sagst, nicht nur auf dem Land, sondern dann fliegen vielleicht manche Tiere, die so weit sind, sich so anpassen in die Stadt und auch hier. Es ist einfach so, dass wir viel zu viel mähen, viel zu viel oder in den falschen Zeitpunkten mähen etc. Und es ist einfach echt ein Problem.
Ja, es gab eine Initiative, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon geredet haben, es tut mir leid, aber es gab eine Initiative.
Mähfreier Mai.
Haben wir darüber geredet, über den mähfreien Mai? Okay,
haben wir nicht.
Ich bringe manchmal Dinge durcheinander, weil wir ja auch so reden. Genau, es gab eine Initiative, ich weiß nicht von wem, den mähfreien Mai. Nun ist der Mai schon fortgeschritten, aber ich fand das cool, dass das mal breit aufgezogen wurde. Und Wiesen, auch die Gärten, die dürfen gemäht werden, auf jeden Fall. Aber der Zeitpunkt ist wichtig. Und jetzt gerade wäre ein guter Zeitpunkt, einfach mal was stehen zu lassen. Und wenn es nur ein Teil ist. Ich habe, ich lasse immer so Inseln bei mir stehen und da wachsen gerade Margeriten. Es ist super schön. Als nächstes kommt die wilde Möhre. Es ist alles voller Insekten. Warum sollte ich das wegmähen? Und ich mähe mir immer Wege dadurch. Das ist völlig okay. Das könnt ihr alle machen. Ihr müsst ja überhaupt nicht alles so zuwuchern lassen, dass ihr nicht mehr durchkommt. Aber man kann schon ein bisschen was stehen lassen und mal gucken, was passiert. Und das Krasse ist, wenn ich Besuch bekomme, die Leute sagen immer als erstes, boah, ist das schön mit diesen ganzen Blumen da hinten. Boah, ist das schön mit diesen wilden Blumen.
Ja,
wie machst du das
nur?
Das
ist ja auch das Ding. Es ist ja auch viel schöner. Das verstehe ich ja auch nicht. Weil es geht ja nicht, es ist ja nicht so, als würde man mähen und dann ist es schöner. Ja. Also es ist vielleicht praktischer für manche Menschen, die denken, okay, ich möchte jetzt einen Ratschlag hier machen, mich hier hinlegen oder meine Kinder sollen hier spielen und da sollen jetzt keine Hümmelchen und Bienchen sein in der Nähe. So, aber schöner auf keinen Fall.
Ja.
Schöner sind natürlich Blumen.
Ich finde sogar, am schönsten finde ich sogar diesen Kontrast, den ich gerade beschrieben habe, wenn man da so einen Weg durchmäht. Das finde ich, sieht richtig schön aus. Probiert es mal aus. So, das wird den Ortolan nicht retten, aber wir haben Einfluss in unseren Gärten und Balkonen, da haben wir schon letztes Mal drüber geredet und den sollten wir nutzen. Und wenn ihr den mähfreien Mai verpasst habt, dann macht doch noch eine Woche mähfreien Juni. Da ist auch okay. Genau. So, das war mein Wort. Mein Wort zum Ich weiß nicht, was morgen ist. Genau.
Und jetzt wollen wir hier mal ziehen. Ich bin nämlich schon bereit mit meiner Hand in unserer Dose drin.
Also wir haben ja die Ortolan-Kultur schon abgefrühstückt mit Beethoven letztes Mal, ne?
Ja, ja.
Machen wir das nochmal an, das Lied, das schöne Lied?
Oder das Beethoven-Lied, nochmal?
Oder hast du ein anderes
Lied? Ich habe ein anderes rausgesucht.
Was?
Ich habe ein anderes rausgesucht.
Ah, okay, das wollte ich nur wissen. Okay, dann ziehen wir jetzt.
Ja.
Bist du drin?
Ich bin drin, sag Stopp.
Ich sage Stopp.
Ach, guck mal, das habe ich so gut gefaltet, ich krieg's gar nicht auf. Großer Brachvogel.
Oha. Schön. Der große Brachvogel. Da gibt es auch einige Wiesenbrüterprojekte, die uns immer schreiben, wo inzwischen jedes einzelne Gelege echt eingezäunt und geschützt wird.
Ja. Ja.
Ähnlich wie beim Kiebitz. Apropos Brache, ich habe es gerade gesagt, der heißt auch nicht umsonst Brachvogel. Mhm. Ja, da kommen wir nächstes Mal zu.
Ja, interessant. Freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf und auch wieder ein Vogel, der Hilfe benötigt.
Auf jeden Fall.
Okay, dann lege ich mal los. Ich habe hier ein Lied rausgesucht und zwar ist das Lied von Angelo D'Augustine. Das ist ein amerikanischer Singer-Songwriter und das Lied heißt A Bird Has Flown, was ich irgendwie schön finde und passend zum Orti, der soll auch weiterfliegen.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ich kenne den Angelo D'Augustine durch Sofjan Stevens. Der hat ein Album zusammen mit ihm aufgenommen. Und es gibt aber auch ein anderes Album, von dem auch dieses Lied stammt. Das heißt Tomb. Das war, glaube ich, mit sein bekanntestes Album von 2019.
Aha.
Er kommt aus Kalifornien und er hat wirklich eine sehr, sehr schöne Stimme. Eins meiner Lieblingssongs ist You Needed Love, I Needed You. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner, sehr rührender Song.
Ach, wie schön.
Ja, wirst du sehr gern mögen. Hör dir mal das Album an. Und von diesem Album ist eben Bird Has Flown. Und das spiele ich jetzt mal ab und sage au revoir.
Au revoir, mon amour.
Mon amour,
und
au revoir.
Merci pour diese schöne Folge über Le Ortolan.
Dankeschön. Merci beaucoup. Au revoir.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüssi.
On you.